gab 12 Stämme im Land der Kanaanäer. Wie wurden die eigentlich politisch regiert? Wie waren sie politisch strukturiert?
Ja, die Antwort ist überraschend. Wahrscheinlich rechnet niemand mit dieser Antwort.
Wir machen da gleich weiter. Mein Name ist Christina Blumrath, herzlich willkommen. Können Sie sich vorstellen, ein Staat, ein Land ohne Regierung, ohne Oberhaupt? Sie denken an Chaos, ich auch. Genauso erging es den Israeliten in Kanaan. Professor Krauter, wer regierte politisch? Wer war das Oberhaupt damals?
Ja, die Antwort ist überraschend: niemand.
Niemand?
Niemand. Nein.
Ein unpolitischer Raum, ein führungsloser Raum.
Ja, so könnte man es sagen. Also konkret war es so, Sie sagten es schon, es gab die 12 Stämme, die waren natürlich schon strukturiert. Die hatten ihr Stammesoberhaupt, die hatten ihr Sippenoberhaupt, ihr Familienoberhaupt, aber es gab keine Zentralgewalt. Nun sagen Sie, das geht nicht. Ja, die Antwort ist ganz einfach, das war Gott. Wir haben etwa 100 Jahre lang in der Geschichte Israels eine Theokratie. Die dürfen wir jetzt nicht so verstehen wie die theokratischen Systeme in unserer Welt, die ja zum Teil Gewalt exportieren und so. So nicht. Sondern gedacht war dies: Gott hat uns aus der Knechtschaft Ägyptens geführt, hat uns nach Kanaan gebracht und da sind wir jetzt. Er hat uns geführt, warum sollen wir das ändern? Aber jetzt der Reihe nach.
Darf ich nochmal fragen, das heißt, die waren so religiös, die Israeliten. Sie hatten die Gesetze und Gebote so verinnerlicht, dass es ihnen möglich war, im Gleichtakt zu schwingen. Und sie mussten dann nicht von oben, außer durch Gott, aber nicht durch einen von ihnen geführt werden.
Ja, das heißt, sie
haben... Es war Harmonie.
Es war Harmonie. Sie haben das versucht, was seit Abrahams Tagen die Mitte des christlichen, oder ja, des biblischen, muss ich sagen, Glaubens ist, nämlich Vertrauen und Glaube auf Gott, sich von ihm führen lassen. Und das musste eigentlich genügen. Also von vorne, die sind jetzt im Land. Die Kanaanäer leben noch in den befestigten Städten. Insofern gab es eine Konkurrenz. Die Israeliten lebten mehr auf dem Land. Es gab keine Hauptstadt, es gab kein Oberhaupt, es gab keinen König, es gab aber ein Zentralheiligtum. Das war Sichem. Konkret war es so, es waren ja längst nicht alle in Ägypten, ein Teil der Israeliten war in Ägypten, die das Schilfmeerereignis, die Befreiung erlebt haben, die anderen waren aus der Wüste so hereingesickert. Jetzt kommen die aus Ägypten an, unter der Führung des Mose, erzählen begeistert von der Rettungstat Jahwes gegen den großmächtigen Pharao Ramses II., den die natürlich den Namen nach alle kannten, vor dem alle zitterten. Gott hat uns da herausgehauen. Und die Antwort konnte nur heißen: Das muss unser gemeinsamer Gott sein. Also, Josua, der Nachfolger des Mose, beruft ein, wir würden heute sagen, eine Stammesversammlung oder Stämmeversammlung, in der Bibel heißt das Landtag von Sichem, Josua 24, ein. Und er tut das einzig Richtige. Erstens, er erklärt, ihr müsst wählen, wollt ihr Jahwe als Gott oder einen anderen. Alle rufen sie wie aus einem Munde, Jahwe ist unser Gott, es sei ferne von uns, einen anderen Gott zu wollen. Zweitens, wenn das unser gemeinsamer Gott ist, dann gilt der Bund vom Sinai, den Gott ja mit denen geschlossen hatte, die am Sinai waren, jetzt für alle. Und drittens, jetzt kommt der Name Israel, Gott ist der Gott aller, 12-Stämme-Struktur und das Ganze heißt Israel.
Aber es muss doch auch Konfliktsituationen gegeben haben. Ich meine, das ist die Natur der Menschen, selbst wenn es eine lange Phase der Verträglichkeit gibt. Was war im Problemfall?
Ja, und die gab es tatsächlich, diese Problemfälle. Wenn zum Beispiel Kanaanäer von ihren befestigten Städten aus versuchten, Israeliten, die in ihrer Umgebung wohnten, zu vertreiben, dann hat Gott, der ja der eigentliche Führer und König war, einen Mann berufen, einmal sogar eine Frau, deshalb nehme ich auch das Beispiel, einen Mann berufen, den die Bibel Richter nennt. Mit Richten im eigentlichen Sinn, wie wir das verstehen, hat das wenig zu tun, gelegentlich schon. Aber das waren charismatische Führer, die wurden von ihrem Bauernhof oder von ihrem Pflug weg berufen, müssen die Ordnung wiederherstellen, also den Feind schlagen, und dann ziehen die sich wieder zurück und gehen auf ihren Acker.
Also die wurden akzeptiert aufgrund wahrscheinlich der Sicherheit, die sie ausstrahlten, weil sie einen Auftrag von Gott erhalten hatten.
Im Buch Richter heißt es immer, der Geist Jahwes kam über sie. Plötzlich wachsen die über sich hinaus. Ganz einfache Leute, plötzlich sind das Führergestalten, aber auf Zeit. Nur für die Gefahr. Ich habe Ihnen ein Beispiel angekündigt. Sie kennen ja die Richter Gideon, Samson, klar. Eine ist weniger bekannt, die Midianiter, die wir aus anderen Zusammenhang kennen. Das waren räuberische Nomaden, die haben das Land verheert und sich an der Ernte vergangen. Da beruft Gott den Gideon, der sie heraushaut. Anderes Beispiel, das mit der Frau. Der König von Hazor, ein Kananäer, will die Israeliten aus seiner Umgebung vertreiben. Gott beruft einen Mann namens Barak und der sagt, ja, ich mache es, will Heerführer sein, aber die Richterin muss eine Frau sein. Und diese Frau heißt Deborah. Mhm. Das ist die einzige Richterin, die wir haben. Und Deborah sagt, gut, ich gehe mit dir, aber der Ruhm wird dann mir gehören, wenn wir gesiegt haben. Sie ziehen auf den Tabor, den wir von der Verklärung Jesu her kennen, und sie schlagen den
Hazor. Erklären Sie nochmal, was ist der Tabor?
Tabor, das ist ein Berg in Galiläa. Ein Berg in Galiläa, dort findet also diese Schlacht statt. Und Deborah, wie gesagt, die Richterin, hat diesen Sieg ganz offensichtlich genossen. Diese Konstruktion des Richtersystems in Gefahren der Not kam jetzt durch eine Sache ins Wanken.
Sie hatte jetzt doch nicht auf Dauer Bestand.
Ja.
Nicht in alle, wie lange ungefähr war der Zeitraum? 100 Jahre hat
es. Also die ganze Richtung war 100 Jahre. Mhm. Ja.
So, was passierte dann?
Ja, und dann kam etwas, wofür Israel gar nichts konnte. Es kam eine tödliche Gefahr von Westen. Das sind die Philister. Wir nennen sie Seevölker. Sie kamen über Zypern an die Küste und haben den fruchtbaren Küstenstreifen besetzt. Übrigens, die Philister sind keine Semiten, die kamen ja aus anderen Gegenden. Das sind, wir würden heute sagen, Indogermanen, oder die anderen sagen Indoeuropäer. Und jetzt kam die tödliche Gefahr. Wem gehört das Land? Dabei hatten die Philister den Vorteil, sie waren technisch
überlegen.
Ja, weil sie Eisenwaffen hatten. Mhm. Und das hatten die Israeliten noch nicht, die waren noch in der Bronzezeit. Und jetzt hat das Volk es nicht mehr fertiggebracht, auf Gott allein zu vertrauen. Das ist der große Sündenfall in der Geschichte.
Merkwürdig, das kann man sich kaum vorstellen, wenn so ein System der tiefen Gottesgläubigkeit über 100 Jahre funktioniert und Harmonie herrscht, dass dann plötzlich ein Stamm kommt, der vielleicht technisch überlegen ist und alles ins Wanken gerät.
Die Leute hatten Angst. Sie gehen zu Samuel, der damals der religiöse Führer des Volkes war, und sagt, gib uns einen König. Wir wollen sein wie alle anderen Völker auch. Der König soll unsere Mannen trainieren für den Krieg. Er soll uns gute Waffen beschaffen, damit wir diese tödliche Gefahr bestehen können. Der arme Samuel war dagegen. Und zwar aus theologischen Gründen. Weil er
sich ja auch nicht berufen wahrscheinlich von Gott fühlte, sondern weil er jetzt vom Volk verlangt wurde.
Nein, Entschuldigung, das wäre ein Missverständnis. Der Samuel soll nicht König sein, das wollten die nicht. Der war ein weiser, religiöser Führer, der war kein General. Nein, sie wollen einen König, der Kriege führen kann. Und Samuel kämpft dagegen und sagt, ihr verachtet Gott, Gott ist unser König. Und jetzt macht Gott etwas, was fast humorvoll ist. Er sagt, was schreist du denn so? Nicht dich haben sie verworfen, mich haben sie verworfen. Sei ihnen zu Willen. Und jetzt salbt er den Saul, der hat sich in einem kleinen Scharmützel hervorgetan gehabt. Man könnte ihn als den letzten Richter bezeichnen. Und jetzt geht also Samuel hin. Er, der es gerade nicht will, muss den Saul zum König salben. Ich möchte Ihnen gerne einen Text vortragen, der sehr interessant ist. Ein Text, der diese antimonarchische Stimmung in dieser Zeit hervorhebt. Er steht im Buch der Richter im Kapitel 9. Der Text lautet: Einst machten sich die Bäume auf, um sich einen König zu salben, und sie sagten zum Ölbaum: Sei du unser König. Der Ölbaum sagte zu ihnen: Soll ich mein Fett aufgeben, mit dem man Götter und Menschen ehrt, und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Das ist ein Angriff. Über den anderen Bäumen schwanken heißt also nutzlos sein, gar nichts tun. So oben herum schwanken, etwas Richtiges macht er nicht. Da sagten die Bäume zum Feigenbaum: Sei du unser König. Der Feigenbaum sagte zu ihnen: Soll ich meine Süßigkeit aufgeben und meine guten Früchte und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Also nichts tun. Da sagten die Bäume zum Weinstock: Komm, sei du unser König. Da sagten die Bäume zum Weinstock: komm, sei du unser König. Der Weinstock sagte zu ihnen: Soll ich meinen Most aufgeben, der Götter und Menschen erfreut, und hingehen, um über den anderen Bäumen zu schwanken? Ratlos. Da sagten alle Bäume zum Dornenstrauch: Komm, sei du unser König. Der Dornenstrauch sagte zu den Bäumen: Wollt ihr mich wirklich zu eurem König salben? Kommt, findet Schutz in meinem Schatten, wenn aber nicht, dann soll vom Dornenstrauch Feuer ausgehen und die Zedern des Libanon fressen. Der Dornenstrauch ist ein kleiner Strauch, er sticht die Menschen, er verletzt die Tiere, er ist dürr, und wenn der Blitz kommt, hat er Feuer und ist sogar in der Lage, die großen Zedern des Libanon zu vernichten.
Für mich drückt dieses Klagelied aus, dass das Königtum das Allerliederlichste überhaupt ist. So voller Polemik ist diese Fabel. Damit entlasse ich Sie in eine kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Also die Philistergefahr erkannt, haben Saul zu ihrem König gemacht. Professor Krauter, wie geht es jetzt weiter?
Leider tragisch. Der Saul hat sich große Mühe gegeben, aber der Erfolg blieb ihm versagt. In der Bibel wird gesagt, weil er Gott gegenüber ungehorsam war. Gut. Auf jeden Fall, das Königtum Sauls hatte keinen Bestand. Solange Saul noch König war...
Wie lange hat er regiert etwa?
Ganz genau wissen wir es nicht, aber es dürften ein paar Jahre gewesen sein, nicht mehr. Noch zur Regierungszeit des Saul schickt Gott den Samuel erneut aus, schon den Nachfolger zu salben, und zwar nicht den Sohn des Saul, sondern den David aus Bethlehem. Die Geschichte ist sehr schön, aber sie zu erzählen würde jetzt ein bisschen weit führen. Den Jüngsten in der Familie salbt Samuel zum König in Bethlehem. Darum heißt Bethlehem auch die Stadt Davids. David geht an den Königshof des Saul, befreundet sich dort mit Jonathan, dem Sohn des Saul. Das ist die schönste Freundschaft, die in der Bibel überhaupt geschildert wird. Jonathan hat gemerkt, dass David der weit Überlegene ist. Obwohl er der Nachfolger geworden wäre, hat er nie Ambitionen gehabt auf den Königsthron, sondern hat den David gefördert.
Eine Freundschaft ohne Neid und Eifersucht.
Ja, was so selten ist. Darum sage ich, die schönste Freundschaft. Und jetzt passiert etwas sehr Schlimmes. Die Tiefenpsychologen würden sagen, das Unbewusste weiß oft viel früher, wie es weitergeht, als das Bewusstsein zugeben will. Der König Saul ahnt, dass David der Nächste sein wird und dass David Erfolg haben wird. Er fällt in Depression, und David, das ist ja ein großartiger Mann gewesen, der hat nicht nur Menschen für sich gewinnen können, er war nicht nur ein großartiger Politiker und General, sondern künstlerisch begabt. Er hat Harfe gespielt, immer wenn der Saul seine Depression hatte, hat er auf der Harfe gespielt, ihn besänftigt und einmal überkommt den Saul die Wut, er wirft den Speer, David weicht aus, jetzt weiß er, ich bin in Lebensgefahr, er flieht nach Süden in die Nähe des Toten Meeres, nach Engedi, das ist die schöne Palmenoase. Saul in seinem Zorn und seiner Eifersucht und seinem Neid verfolgt ihn und jetzt passiert etwas ganz Schönes. Nächtens befindet sich David mit ein paar Leuten in einer Höhle. Unten in Engedi schläft Saul und seine Begleitung. David geht hinunter, schneidet ihm ein Stück seines Gewandes ab und nimmt seinen Speer weg. Und dann ruft er von der sicheren Höhe aus der Höhle aus, Saul, der hebt sich, sagt er, warum verfolgst du einen Floh in der Wüste? Einen Floh, ich bin doch dir gegenüber gar nichts. Und dann ruft...
Damit unterwirft er sich ja, sozusagen. Er kennt den anderen an.
Ja, er sagt, Saul sagt dann, David, bist du es, mein Sohn? Ja, ich bin es. Und dann sagt er, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir denn Böses getan? Und Saul erkennt sein Unrecht. Aber die Katastrophe kam. Auf dem Gebirge Gilboa kommt es zur entscheidenden Schlacht zwischen den Philistern und den Israeliten unter Saul. Saul fällt, Jonathan fällt und der Heerbann Israels läuft auseinander. Ich sagte schon, David war ein künstlerisch begabter Mensch. Es gibt eine Totenklage des David über seinen Freund Jonathan und die anderen Helden. Das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Der Text ist dichterisch schön, den muss man lesen, den kann man nicht erzählen. Das ist im 2. Samuelbuch, Kapitel 1. Israel, dein Stolz liegt erschlagen auf deinen Höhen. Ach, die Helden sind gefallen. Meldet es nicht in Gad, verkündet es nicht auf Aschkelons Straßen, damit die Töchter der Philister sich nicht freuen, damit die Töchter der Unbeschnittenen nicht jauchzen. Ihr Berge in Gilboa, kein Tau und kein Regen falle auf euch, ihr trügerischen Gefilde, denn dort wurde der Schild der Helden befleckt, der Schild des Sauls, als wäre er nicht mit Öl gesalbt. Ohne das Blut von Erschlagenen, ohne das Mark der Helden, kam der Bogen Jonathans nie zurück. Auch das Schwert Sauls kehrte niemals erfolglos zurück. Saul und Jonathan, die Geliebten und Teuren, im Leben und Tod sind sie nicht getrennt. Sie waren schneller als Adler, waren stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels, um Saul müsst ihr weinen. Er hat euch in köstlichen Purpur gekleidet, hat goldenen Schmuck auf eure Gewänder geheftet. Ach, die Helden sind gefallen mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Weh ist mir um dich, mein Bruder Jonathan. Du warst mir sehr lieb. Wunderbarer war deine Liebe für mich als die Liebe der Frauen. Ach, die Helden sind gefallen, die Waffen des Kampfes verloren.
Professor Krauter, nach dieser Katastrophe, ist es jetzt nicht aus zwischen diesem Bund, zwischen Gott, mit dem Bund zwischen Gott und Israel?
So sieht es
aus.
Kann
der fortbestehen?
Ja, so sieht es aus. Und viele mögen diese Konsequenz auch gezogen haben. Aber jetzt beginnt eigentlich erst der Aufstieg des David. David hat eine kleine Privatarmee gegründet und hat sich den siegreichen Philistern angedient und gesagt, ich bin bereit, eure Aufträge zu erfüllen. Er hat bei dieser Gelegenheit die modernen Waffen der Philister kennengelernt, hat sie zu üben gelernt. Er hatte Ausstrahlung auf Menschen, die Philister vertrauten ihm blindlings. Und David tut etwas, was man einen Putsch nennen müsste. Als er stark genug war, hat er in einer Nacht- und Nebelaktion einen Putsch durchgeführt und sich in Hebron über den Südstamm Juda zum König ausrufen lassen. Nur über Juda in Hebron. Und da war er 7 Jahre. Die Philister waren nicht mehr in der Lage, ihn zu vertreiben. Er war einfach zu starr geworden. Nach 7 Jahren des Zuwartens kamen die Zönordstämme und sagten, David, du bist doch unser Fleisch und Blut, sei auch unser König. Sagt er, gut, ist mir recht.
Dann lässt er sich... Was sind Zönordstämme?
Nordstämme.
Die Nordstämme.
Nordstämme. Die zehn Nordstämme. Mhm. Also Juda im Süden, die zehn Nordstämme. Wenn Sie fragen, wo der Zwölfte ist, das ist der Stamm Levi, der im ganzen Land als Priester und Leviten verteilt war. Er geht darauf ein, er wird zum König gesalbt, auch über die Nordstämme. Jetzt hat er zwei Königtümer, über den Südstamm und über die Nordstämme. Was ihm aber noch fehlt und was ihn furchtbar ärgert, ist, die größte Stadt im Land ist immer noch in Kananäer Hand, nämlich Jerusalem.
Jerusalem.
Jerusalem war uneinnehmbar. Die Soldaten auf den Mauern, als er Jerusalem belagerte, haben ihn ausgelacht und gehöhnt. Die Blinden und Lahmen können Jerusalem verteidigen, du hast keine Chance. Und jetzt nutzt David eine List, ganz ähnlich wie Odysseus im Trojanischen Krieg. Es gab eine Quelle, die gibt es heute noch, das war damals die einzige Wasserquelle, Gichon genannt, Gichon, die Nebusiter, also die Kananäer in Jerusalem, Jebusiter genannt, hatten einen Kanal gegraben von der Gichon-Quelle hinein in die Stadt, damit niemand sie von der Wasserversorgung abschneiden kann. David hat das irgendwie erfahren und sagte seinen Soldaten, wer durch diesen Kanal einsteigt in die Stadt, der wird für sein ganzes Leben Generalstabschef, würden wir das nennen.
Ja.
So geschieht es. Joab meldet sich. Sie können sich vorstellen, der quält sich im Dunkeln durch diesen Kanal, ist jetzt unten im Tiefbrunnen, mitten in Jerusalem. Wie ein Bergsteiger schafft er sich hoch, nachts natürlich. Die Wächter am Tor schlafen, die rechnen ja nie damit, dass der von innen kommt, schlägt die tot, öffnet die Tore, David ist drin. Jetzt hat er ein drittes Königtum, nämlich von Jerusalem. Drei Königtümer, die Nordstämme, der Südstamm Juda und Jerusalem.
Jerusalem, ja.
Und jetzt geht der Aufstieg des David weiter.
Hat dieser Aufstieg eigentlich auch eine religiöse, eine theologische Bedeutung?
Ja, wenn ich das noch einschieben darf, der Aufstieg war noch nicht zu Ende. Jetzt hat er ja die drei Königtümer beschränkt auf die 12 Stämme. Er war so stark, dass er ausgreifen konnte auf andere Königtümer. Das war weltgeschichtlich deshalb möglich, weil in 100 Jahre lang die traditionellen Großmächte Ägypten und das Zwei-Ströme-Land schwach gewesen sind. Und jetzt von Nord nach Süd unterwirft er Aram, das ist das biblische Wort für Syrien, können wir uns vorstellen. Dann die Königtümer von Nord nach Süd, Ammon, Moab und Edom, das ist das heutige Jordanien, das alles gehörte zu seinem Reich. Die Philister hat er aus alter Anhänglichkeit in eine Art Protektorat verwandelt. Er hat sie selbstständig gelassen, aber sie konnten ohne ihn nichts tun. Sehr eng befreundet war er mit dem Norden, den Phöniziern, dem Libanon. Und jetzt kommt die Frage.
Ja, ich will wissen, ob es auch eine theologische, eine religiöse Bedeutung für diesen unaufhaltsamen Aufstieg Davids gibt.
Ja, da muss man sich wieder in die Mentalität der Orientalen damals versetzen. Sie haben gesagt, was auf Erden geschieht, ist ein Abbild dessen, was im Himmel ist. Konkret heißt das, zu Abrahams Zeiten war der Gott Israels ein kleiner Stammesgott. Als die Israeliten in Kanaan waren, in der Richterzeit, war er ein Volksgott. Und jetzt, unter David, wird er ein Reichsgott. Und Reich ist ideell immer Weltengott. Jetzt ist er aufgestiegen von einem kleinen Stammesgott, zum Volksgott, hin zum Reichsgott, zum Weltengott. Der also sozusagen im Himmel, das war die Vorstellung, im Himmel regiert, als Obergott, als Chef, und die anderen kleinen Götter müssen ihm dienen.
Im vorderen Orient hatten ja alle Großreiche einen Tempel als Zentrum. Gab es in der Hauptstadt, also in Jerusalem, auch einen solchen Tempel und in der Regierungsphase von David?
Ja, wir vermuten, dass die Jebusiter, also die Kananäer in Jerusalem, schon einen Tempel hatten. Aber mit dem hat David offensichtlich nichts anfangen können. Er hat die Bundeslade, das war ja das tragbare Heiligtum, da waren die Steintafeln der 10 Gebote drin und der Aaronstab. den hat er auf ein altes kananäisches Heiligtum gebracht. Es gab im alten kananäischen Jerusalem ein Felsenheiligtum. Wahrscheinlich ist der Ort, wo heute der Felsendom ist, der Platz, wo dieser Felsen war. Und auf diesem Felsen oder ganz in der Nähe hat er ein heiliges Zelt errichtet und die Bundeslade eingebracht. Er wollte noch einen Tempel bauen, aber während seiner Regierungszeit ist es nicht gelungen. Das hat dann sein Sohn Salomo geschafft.
Professor Krauter, ich bin traurig. Wir müssen Schluss machen. Ich könnte dem Professor noch stundenlang zuhören. Man hat viele Fragen, Sie vielleicht auch. Schlagen Sie doch einfach mal nach in der Bibel. Ich freue mich. Wir sehen uns nächste Woche mit einem weiteren spannenden Kapitel hier wieder zur gleichen Zeit. Tschüss.